BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Zu unserem sprichwörtlichen Ratsch heute. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Nein, nicht. Wir ratschen. Und zwar mit Rolf-Bernd Essig, unserem Sprichwortexperten, der heute buchstäblich eine Wundertüte aufmacht über Überraschungen. Hat er mit Johannes Hitzelberger, mit Bettina Ahne schon gesprochen. Aber Überraschendes gibt es bei Sprichwörtlichen auf jeden Fall so viel, dass wir heute auch über Überraschungen, über Surprises reden. Da bleibt Ihnen die Spucke weg oder Sie werden buchstäblich Bauklötze staunen, was er alles zu erzählen hat. Darüber unterhalten wir uns gleich. Herzlich willkommen und grüß Gott, habe die Ehre, sage ich zu Rolf-Bernd Essig. Bleibt mir jetzt die Spucke weg oder sind Sie da?
Ich bin da. Wir hatten zwar heute schon einige technische Überraschungen.
Überraschungen? Das passt jetzt unserem Thema.
Ja, also das ist wirklich so eine Sache, das mit der Technik. Aber wir kriegen das heute schon hin.
Natürlich.
Die Überraschung ist ja auch das Spannende, positiv wie negativ. Wir kennen ja ganz, ganz viele Dinge, die auch eine schöne Überraschung sind. Und ich wünsche gerne zum Beispiel zum neuen Jahr den Menschen ein Jahr voller schöner Überraschungen. Denn das ist ja auch was Tolles. Also wenn man zum Beispiel weiß, man kriegt was geschenkt und bei Gotthold Ephraim Lessing heißt es, ein Vergnügen erwarten ist auch ein Vergnügen. Und wenn ich eben nicht genau weiß, was für eines das ist schon was Tolles.
Gibt es eigentlich auch negative Überraschungen? Überraschung ist eigentlich immer positiv belegt.
Nein. Also jetzt hast du mir aber das Kraut ausgeschüttet. Also da ist schon klar,
das war jetzt gar nicht. Das sage ich oft. Der hat mal sauberes Kraut ausgeschüttet.
Oder dieses, auch, dass man einen, der vor Überraschung ganz starr vor Staunen ist, lächerlich macht. Also in Franken sagt man, schaust wie ein Acherler, wann's blitzt.
Das müssen wir jetzt aber als Nicht-Fränken übersetzen. Was ist ein Acherler?
Das ist ein Eichhörnchen.
Ohrkatzel.
Ohrkatzel, Schwarf. Und wenn man dann so eine Eichkatze hat, ein Eichhörnchen, das sehr erstaunt schaut, weil es gerade geblitzt hat, dann ist das eben sehr typisch für Leute, die sich durch Überraschungen verblüffen lassen. Und es gibt ja so ein altes Berliner Sprichwort, das 11. Gebot, lass dir nicht überraschen oder verblüffen. Und an sich soll man eben immer auf dem Qui-vive sein, immer alles erwarten und damit dann auch handlungsfähig. Und wer das nicht ist, der da steht und vor Staunen wie eine Salzsäule erstarrt ist, den findet man dann auch lächerlich. Also es gibt positive, es gibt negative Überraschungen und oft ist bei den Redensarten der Ton, der dann entscheidet, wie das zu verstehen ist.
Kennen Sie auch den oberbayerischen Ausdruck, wenn jemand völlig baff ist und völlig überrascht ist, da schaut er wie ein Schwalberl, wenn es blitzt, eine Schwalbe.
Genau. Doch. Das ist mir auch sehr bekannt. Meine Frau ist...
Ich hätte mich so gefreut, wenn ich mal was gefunden hätte, was Sie nicht kennen. Das wäre eine Überraschung gewesen.
Naja, das ist in etwa. Also es gibt viele, die mich überraschen können. Ich war gerade in Reutlingen, wo meine Ausstellung, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, was ja auch dazu passt, gezeigt wird. Und da hat eine gefragt, ob ich denn kenne, es sind Schindel auf dem Dach. Und dann sage ich, Schindel auf dem Dach, das ist das ein normaler Satz? Und dann sagt sie, nein. In ihrer Familie war es so, wenn Erwachsenen Themen behandelten, also entweder Klatsch über seltsame Dinge, die Kinder nicht hören sollten oder natürlich Sexuelles. Und die merkten, da hört ein Kind heimlich zu. Dann sagten sie, es sind Schindel auf dem Dach. Und dann wussten alle, jetzt reden wir was ganz Unverfängliches, nur noch über das Wetter. Habe ich noch nie gehört.
Nein. Und, das sind so familieninterne Sprichwörter wahrscheinlich.
Ja. Ich kannte einen ähnlichen Satz von einer anderen Frau, die sagte, in ihrer Familie hieß das, es sind rote Strümpfe an der Wand.
Also das ist ein Bild, das ich mir gar nicht erschließen mag.
Ja, eben. Ne? Also bei Schindel auf dem Dach, da meinte sie hat ihre Mutter gefragt, wie kommt ihr denn dazu? Und die sagte, die Schindel, die wir auf dem Dach hatten, das waren sehr kleine. Und die standen dann für die Spreiserler, wie man in Franken sagt, also für die kleinen Kinder. Und Naja, das ist ein bisschen.
Und die roten Strümpfe an der Wand?
Das konnte sie leider nicht erklären. Das ist übrigens auch für die Hörer ein ganz wichtiger Hinweis. Ich werde häufig damit konfrontiert, dass Menschen sagen, kennen Sie das Sprichwort, kennen Sie die Redensart? Die hat mein Oma verwendet oder mein Opa oder so. Und ich sage, tut mir leid. Keine Ahnung, fragen Sie doch bitte selber nochmal nach. Ja, die sind leider gestorben. Also fragen Sie, wenn Sie keine Ahnung haben, was denn dahinter stecken könnte, fragen Sie Ihre Eltern, Ihre Großeltern, Tanten, Onkels, solange sie leben, nach der Herkunft dieser sprichwörtlichen Redensarten. Die ist oft sehr spannend.
Als Kind hinterfragt man es ja nicht, dann übernimmt man es einfach. Und im Erwachsenenleben sagt jeder, was heißt jetzt kalte Dranschal und warme Husch, Husch, also so wie es bei uns, wenn wir gefragt haben, was gibt es zum Essen? Und unsere Mutter wollte das jetzt nicht beantworten, hat gesagt, heute Dranschal und warme Husch, Husch. Müsste ich jetzt mal fragen, woher das kommt.
Naja, das gibt es in allen Gegenden Deutschlands ähnlich. Also in Franken sagt man eigentlich, der Kellerstaffeln mit Gnautschala. Also eingelegte Kellerstufen mit zusammengeballtem. Also es geht darum, dass man das als ungehörig auch empfindet, dass die Kinder so neugierig sind, vielleicht dann auch das beurteilen, ah, wie lecker oder oh, das mag ich nicht, sondern die sollen einfach essen, was auf den Tisch kommt und nicht so neugierig sein. Die Neugier ist ja auch in der Kirche ein richtiges Laster, eine Todsünde geradezu. Und in Hessen hat mir jemand gesagt, der hat auch seine Eltern gefragt, was gibt's denn heute? Und dann hieß es, nix. Mit Brü drüber. Also nichts mit Brühe darüber.
Also Dialekt und Sprichwörtliches ist ein großes Vergnügen. Kennen Sie noch, frage ich jetzt auch die Hörer und Sie, Rolf Bernhard, also, kennen Sie noch lastig überraschen? Ich glaube, das war eine Show mit Rudi Carrell, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, komm, lass dich überraschen, hieß es, glaube ich, sogar. Oder zumindest in dem Schlager. Und das Spannende, das ist wahrscheinlich übernommen worden aus dem Englischen. Da gab es eine Sendung, die hieß Surprise, Surprise. Und das ist ja etwas, was wir auch heute kennen. Also das sind vielleicht mittelalte, jüngere Leute, die sagen das gerne. Und das Spannende, man sagt es, wenn etwas passiert, was man wirklich erwartet.
Also, wenn es eben keine Überraschung ist.
Genau, genau. Ne? Also in irgendeinem Lied von Schubert und Black hieß es dann, glaube ich, auch Opa Ivy überraschend. Und das hieß, naja klar, Opa macht das mal wieder so. Und das ist auch schön zu sehen, wie mit der Ironie da gespielt wird, dass man etwas als Überraschung bezeichnet, was keine Überraschung ist. Und so war das also in dieser Sendung noch nicht. Da in dem Englischen von 56 bis 72 lief die und hatte ähnlich wie Komm, lass dich überraschen eine Titelmelodie, einen Titelsong sogar, der gesungen wurde. Der hieß dann eben Surprise, Surprise. Und da ging es darum, dass Prominente überrascht wurden mit allerlei komischen Dingen, die sie längst vergessen hatten oder mit denen sie nicht vielleicht gerne konfrontiert werden wollten, aber eher auf eine nette Weise. Und das hat sich damals, obwohl es das vorher sicher schon im Englischen gab, durchgesetzt, dass es viel, viel, sagen wir, prominenter wurde. Im ganzen englischsprachigen Sprachraum hat man dann eben auch mit diesem Unterton gesagt, Surprise, Surprise. Und das heißt, eigentlich keine Überraschung. Aber es war dann geradezu ein geflügeltes Wort. Und in dem deutschen Sprachraum ist es meines Erachtens vielleicht 15, 20 Jahre her, dass man das dann auch so verwendet. Und die Ironie spielt da eine schöne Rolle.
Wobei Surprise ja fast überall, also die Überraschung überall ähnlich heißt, auf Italienisch glaube ich heißt Sorpresa. Mhm. Nur im Deutschen ist dieses Wort sehr ungewöhnlich, überraschend ungewöhnlich, überraschen. woher das, Sie wissen sicher, woher das kommt.
Naja, es ist eben überrasch, also besonders schnell da. Und das ist übrigens auch beim Überrumpeln, das hatten wir das letzte Mal. Das ist ja so, dass vom Überfall mit Lärm das herkommt. Das ist also direkt militärisch. Sagen wir, nachts wird ein Lager überfallen mit großem Lärm und großer Plötzlichkeit. Dann kann man auch eine Übermacht in die Flucht schlagen. Das hat ja auch der Gideon gemacht, der mit seinen Tontöpfen das feindliche Lager angegriffen getroffen hat, die Flammen drin hatten, so eine Art Molotow-Cocktails früher Art. Und das kommt ja auch in antiken Mythen immer wieder vor. Man zündet den Rindern die Hörner an und jagt sie in das nächtliche feindliche Lager. Und da wird durch Lärm und Feuer jemand ganz plötzlich überrascht, könnte man eben auch schön sagen, ganz plötzlich in die Flucht geschlagen. Und diese Geschichten sind sehr berühmt und immer wieder erzählt worden und machen denjenigen, der diese Strategie angewendet hat, dann auch zu einer Art Helden.
Aber überrascht zu werden, ist ja im Großen und Ganzen schon was Positives. Haben wir ja vorhin gerade drüber geredet.
Naja, finde ich nicht. Also es gibt beides.
Also ich mag zum Beispiel keine Überraschungspartys. Irgendwo hinzukommen und schlecht gelaunt zu sein und dann stehen auf einmal da alle da und schreien Hurra, Hurra.
Ja, da muss man sich freuen und genau das ist es ja eben.
Oder ich packe zum Beispiel gern Geschenke alleine aus, da muss ich nicht... Dann kann ich mich freuen, wie ich freuen will und muss nichts vorgeben. Aber das ist ja bei jedem anders.
Aber es ist genau das Interessante daran. Also es ist eben diese Wundertüte.
Die wir jetzt heute aufmachen.
Genau, und das mag ich deswegen besonders gern, weil ich das als Kind natürlich kannte, wie viele von uns. Und als ich hierher zog, wo ich jetzt mit meiner Frau wohne, in der Wunderburg, wie der Bamberger Stadtteil heißt, da war hinter der Bahn, also fast in Sichtweite, die Fabrik von Heinerle. Und Heinerle, jetzt in Pösseneck beheimatet, Heinerle stellte die Wundertüten her. Und die wurden sprichwörtlich und auch in anderen Ländern, in Österreich heißt es dann Glückspackerl oder in Englischen Lucky Bag oder im Niederländischen Wundersackje oder Sachet, Surprise, Recherché oder, was ich besonders schön finde, Grandiosa Bolsa de Sorpresa.
Das Spanische, die große Tüte
wunderbare,
der Überraschungen.
Grandiose. Und da hat eben Heinerle, diese Firma, die Welt mit dieser Wundertüte überrascht. Wir waren dann immer mal wieder etwas enttäuscht, denn da drin war ja Puffreis, der gar nichts
bunter
kostete.
Puffreis, der nun der die Zunge gefärbt hat.
Und ein bisschen Plastikspielzeug oder sowas, vielleicht ein Pfeiferl oder so. Aber interessant ist, dass das von der italienischen Firma Ferrero dann für die Kinderüberraschung verwendet wurde, die ja das übernommen hat. Und auch da ist es so, dass das längst sich von dem Produkt entfernt hat und emanzipiert. Also man kann das auch durchaus auf eine Überraschung, die nicht besonders gut vorbereitet wurde, die schlecht einem vorkommt oder lächerlich, da kann man sagen, das ist ja nur eine Kinderüberraschung hier, also was willst denn du? Auch weil das, was da drin ist, eben nicht wirklich eine großartige Art von Geschenk ist. Also auch da kommt es wieder drauf an, ist das schön oder ist das lächerlich? Es hat eben hier was Kindliches. Aber wir wissen eben, kann positiv sein, man kann eine große Enttäuschung erleben, wenn man die Wundertüte aufgepackt hat.
So ist das Leben.
Das Leben ist wie eine Box of Chocolates.
Aber jetzt denke ich gerade dran, weil gerade manche Kindergartenkinder ihre Schultüte bekommen, haben jetzt in große Ferien und dann marschiert man mit der Schultüte zum ersten Schultag. Das ist ja auch die erste große Wundertüte gewesen, die wir bekommen haben. Ich habe so eine große Schultüte gehabt, bei mir war unten das Spitzel da mit Zeitungspapier ausgestopft, da war ich sehr beleidigt, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich die größte Wundertüte aller Zeiten. Die hätte ich wahrscheinlich gar nicht tragen können, aber eigentlich ist die Schultüte ja auch so eine Wundertüte.
Unbedingt, und ich war aber auch da wieder sehr, sagen wir mal, das macht jede Lebensgeschichte besonders. Jeder oder viele von uns hatten eben diese Schultüten. Die gab es ja auch zu kaufen, übrigens auch hier im Fränkischen, in Nürnberg war das, glaube ich, da gibt es eine der größten Schultütenfabriken, gibt es immer noch überhaupt. Und ich fand das so schön, ich sah das ja bei meinen älteren Geschwistern, wie diese gekauften aussahen. Aber ich kriegte eine selbstgebastelte und war enttäuscht. Obwohl im Nachhinein, wenn ich es mir überlegt habe, war die viel schöner als die gekauften. Aber das war so dieses Gefühl, man möchte gerne dazugehören.
Man möchte immer so sein wie die anderen Kinder und das haben wie die anderen Kinder. Und das dabei wissen Sie noch Ihre Schultüte, was drin war, da wie die ausgesehen hat?
Also ich weiß noch, dass da Tiere, die mein Vater ausgeschnitten hatte, draufgeklebt waren und auch so Geschenkpapier, das er da als Grundlage verwendet hat, um so einen Pappkegel. Und das war für uns auch deswegen wichtig, weil die Familie mit 8 Kindern nicht so viel Geld hatte. Und mein Vater war arbeitslos damals noch, 69, als ich eingeschult wurde. Und die Mutter war noch in der Ausbildung, die hat ihre Lehrerausbildung nachgeholt. Da war das auch eine gute Idee, um Geld zu sparen. Und was drin war, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß, es waren Näschereien drin. Aber ich glaube, es war ähnlich wie bei Ihnen, dass man den Spitzkegel mit Zeitungspapier oder etwas Ähnlichem ausgestopft hat. Denn die war immerhin, das konnte ich sagen, die allergrößte.
Moi, wie liebevoll von Ihrem Papa auch. Und eigentlich ist es schon berührend, wie man sich nach so langen Jahren, ich meine, es ist ja schon lange her, dass Sie ersten Schultag hatten, dann doch daran erinnert, dass man ein bisschen enttäuscht war, also dass es eine negative Überraschung war, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ob eine Überraschung positiv oder negativ belegt ist.
Und das ist ja auch bei einem ähnlichen Ding, was aus der Kinderzeit stammt, ich erinnere mich auch noch an den Schachtelteufel.
Den Schachtelteufel.
Ja. Oder Jack in the Box oder Diable en boîte oder Boîte en surprise. Dieses gibt es ja auch international und ist eine sehr alte Sache. Und die Überraschung dabei, die auch seit Beginn, also angeblich schon im 16. Jahrhundert, eine Rolle spielte, war, dass der eine wusste, was das ist. Aber man ging damit natürlich zu anderen, die es nicht wussten, am besten jüngere Geschwister, und sagte, schau mal diese schöne Schachtel und heb mal den Deckel an oder drück mal das Knöpfchen. Und wenn dann auf dieser Feder der Teufelskopf oder anderes hervorgesprungen kam.
Sie haben recht, Überraschungen sind nicht immer positiv. Das finde ich immer furchtbar.
Derjenige, der das gemacht hat, der hat natürlich diese Überraschung sehr genießen können, weil er gesagt hat, dem habe ich einen schönen Streich gespielt. Und für den war diese Überraschung eine gelungene Überraschung. Also die Perspektive ist da auch eine wichtige Sache. Und wie kunstvoll die waren. Also es gibt ja Leute, die sammeln die. Und ich habe eine.
Gibt es die überhaupt noch?
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe welche in Handgranatenform gefunden.
Nein, geschmacklos.
Und wenn man die also dann den Knopf drückt, dann wird Schokolade freigesetzt. Das ist ja ganz schön. Aber also das ist nach wie vor als Prinzip sehr, sehr häufig. Und nicht das ganz Einfache gibt es auch noch, aber es ist seltener. Und diese alten Dinge aus den, die jetzt 100, 200 Jahre alt sind, werden zum Teil für hohe Preise gehandelt.
Ja, das ist aber ja auch bei so alten Sachen der Mechanismus hochkompliziert, dass da bing, das rausspringt aus dem Schachtel.
Dass das noch funktioniert, also nach all der Zeit. Und da merkt man auch diese Stahlfedern, die man dafür verwendet hat, manchmal auch aus Messing oder anderem Metall, die sind sehr, sehr durabel, wenn man sie schont. Und das ist auch wieder etwas sehr Schönes. Ich weiß, ich war mal sehr überrascht, als ich zwei Bären von meiner Tante Margot und von meinem Onkel Hans, die waren Geschwister, geerbt habe. Und der eine Bär, der war schlicht nicht mehr zu erkennen. Der war so, fast
kaputt
schon tot.
Kaputt geliebt worden.
Ja, also es war unerhört rührend. Und von Tante Margot, der sah aus wie aus dem Schaufenster. Die hat den sicher auch geliebt, aber da war so der Bub, der den überall mit rumgeschleppt hat, wie Winnie the Pooh wahrscheinlich, die Treppe runter. Und andererseits das Mädchen, das ganz sorgsam mit seinen Sachen umging. Und für beide, also ich sehe da bei beiden Bären dann auch diese beiden Menschen vor mir. Aber als ich die beiden sah, konnte ich nicht glauben, dass die aus der gleichen Zeit sind.
Ist ja nett. Und die Bären haben Sie aber noch?
Die Bären gibt es noch, ja.
Sammeln Sie eigentlich viel, wenn Sie schon so viele Sprichwörter sammeln? Glaube ich, dann wird man auch süchtig danach, das passende, nennen wir es mal, Equipment dazu zu horten.
Ja, also das ist ganz klar. Also ich habe eine Spezialbibliothek dazu, aber ich sammle Bücher, obwohl ich mich inzwischen von vielen trenne, aber so etwa 10.000 haben meine Frau und ich. Wir hörten irgendwann auf zu zählen, wie viel denn das wären. Aber wie gesagt, das wird jetzt so langsam etwas viel. Wir haben kaum noch Platz, Bilder aufzuhängen. Aber bei Leuten, wo meine Frau als Schriftstellerin eine Wilhelm-Busch-Biografie beispielsweise geschrieben hat oder ich, der ich vom Schreiben lebe, da ist das eben nicht überraschend.
Nein, aber da kommen wir wieder zu den Streichen, weil das fing ja eigentlich auch mit Wilhelm Busch so an, mit Max und Moritz, wo man so auf einmal die Streiche erlebt hat, die aber oft sehr bösartig waren.
Das passt wiederum ganz genau zu unserem Thema. Wir haben einerseits Leute, die etwas planen und also sehr genau wissen, was passieren wird, und die anderen, die überrascht werden sollen und denen plötzlich etwas geschehen soll, wie ein Schlag. Und das ist mir auch viel, viel später erst klar geworden. Streiche sind Schläge. Und das hängt wiederum international auch mit dieser Vorstellung zusammen, dass das Schicksal einen schlägt. Und wenn etwas unverhofft einen trifft, dann sagt man auch, das war ein Schicksalsschlag. Schlag, also das Schicksal wie eine Person, die plötzlich zuhaut und man ist niedergeschlagen von diesem Schicksalsschlag. Und daraus wurde im Spaßigen dann der Streich, der Coup, wie man das ja auch gesagt hat, woraus eine Bezeichnung für verbrecherische Taten wurde. Der hat einen Coup gelandet, also auch etwas Überraschendes, wie ein Streich. Man spricht von handstreichartigem Sieg. Das ist dann auch etwas ganz plötzlich Ausgeführtes, ein Schlag, der ganz, ganz überraschend kommt. Und bei Max und Moritz, da sieht man das ja in die Brücke voller Tücke, eine Lücke. Und der arme Schneider Böck, der bricht dann ein und muss sich von dem Wassergeflügel dann hervorziehen lassen. Und dann wird ein heißes Eisen auf den Leib gebracht. Das hat es wieder gut gemacht. Also diese Überraschungen, die Maikäfer in der Tüte und das Schwarzpulver in der Pfeife, das sind alles diese überraschenden Schläge, die andere treffen und die andere ausgeheckt haben.
Jetzt kommen wir aber zu Lieblingswörtern. Und ich finde bei Überraschung, wenn man erstaunt ist, eins meiner Lieblingswörter ist nämlich Hoppala. Heutzutage sagt man ups, aber Hoppala ist so nett, das ist so überrascht und doch ein bisschen tollpatschig.
Und man merkt auch, dass Bertolt Brecht ein Bayer war.
Ein Augsburger.
Ja, und der mochte das Wort auch ganz gern. Im schönen Lied von der Seeräuber Jenny, da heißt es ja, und wenn der Kopf dann fällt, dann sag ich Hoppla. Und das ist toll zu hören, wenn man unterschiedliche Sängerinnen, Lotte Lenya zum Beispiel oder andere, dann hört, wie sie genau dieses Hoppla dann ganz eigen jeweils interpretieren. Manchmal sehr spaßig, manchmal sehr böse, manchmal ganz neutral, als wäre das das Selbstverständlichste, dass da jemand geköpft wird. Also
so augenzwinkernd ist Hoppla.
Ja.
Oder das bayerische Hoppala.
Ja, das ist ein tolles Wort, mit dem man ganz, ganz viel machen kann. Und kommt auch von einem anderen Wort, das lautmalerisch ist wie Hoppla letztlich auch. Und das ist das Hopsen. Hopsen wie springen oder hüpfen, das gehört auch mit in dieselbe Ursprungsgeschichte. Das geht da immer um diese Sprunghaftigkeit. Und das Sprunghafte, das ist ja auch etwas, was man Leuten zuschreibt, die etwas Überraschendes tun. Also du hast ja ein sprunghaftes Verhalten. Also jemand macht plötzlich einen Sprung weg von dem, was man jetzt erwartet hat. Und dazu passt das dann natürlich auch. Ursprünglich hieß auch Hopp, jetzt mach das mal. Und hieß also eigentlich hüpfe
alle
mal.
Hopp.
Also,
alle Hopp, genau. Vom Zirkus kennen wir das ja auch.
Ja, genau. Also jetzt tu das doch mal. Und man hilft jemandem geradezu auf die Sprünge, womit wir bei dem gleichen Thema wären, indem man sagt hopp. Und daraus hat sich dann Hops und Hoppla und Hoppala und alles andere ergeben. Und es ist in der Tat eine sehr schöne und nette, ja, anrührende Art zu sagen, wenn man überrascht ist. Hoppala, dieses Ups, das finde ich auch gar nicht schlimm und schlecht. Das ist ja übers Englische nochmal viel, viel bekannter geworden. Das ist dort ja sehr üblich. Ich erinnere mich an eine Geschichte in Independence Day, dem Film von Emmerich, wo der Will Smith ein außerirdisches Fluggerät fliegen soll und er fährt aber als erstes gegen die Rückwand, statt rauszufliegen. Und dann sagt er, ups. Und sein Co-Pilot, der überhaupt nicht gerne fliegt, sagt, what do you mean, ups? Was meinst du mit ups? Also, wo bin ich reingeraten? Wenn der so überrascht ist schon vom ersten Bewegen dieses Fluggerätes. Und ich habe sofort daran gedacht, wie in unserer Familie es ganz üblich war, dann gleich nach Skandinavien zu gehen und zu sagen, upsala.
Da kommt der Schlager sofort wieder, ein Student aus Uppsalalala. Da sieht man, was man wirklich aus der Vergangenheit alles abrufen kann. Aber der Oberbayer sagt ja da gern ÖH, wir machen das nur kürzer.
Genau, genau. Oder was auch sehr schön ist, dass man das Überraschende geradezu begrüßt. Hallo oder ja, servus. Und das ist genau dieses, es ist plötzlich etwas da, das man mit dieser Begrüßungsformel gleichsam begrüßt. Aber
der Überraschung die Tür aufmachen.
Ja, das kann man so sagen.
Wenn man schon in Bildern denken und sprechen.
Ja, das tun wir ja dauernd. Das ist auch sehr überraschend, dass wir ja gar nicht mehr merken, wie bildlich unsere Sprache ist. Das merken wir, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Deutsch können, aber denen deren Muttersprache das nicht ist. Wenn ich da sage, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen, dann sind die manchmal beleidigt. Oder bei einer Freundin, die hat wirklich mal auf ihren Bauch geguckt, weil sie aus Italien war und diese Redensart überhaupt nicht kannte. Und dachte, was ist denn das jetzt auf einmal? Oder die Bildlichkeit unserer Sprache, die hat ein alter Physiker und Philosoph und Autor Georg Christoph Lichtenberg mal schön zusammengefasst. Er hat eine super kurze Geschichte in seinen Aufzeichnungen, die geht so: Ein blinder Mann trifft einen gelähmten Mann und sagt, wie geht's? Der Gelähmte sagt zum Blinden, wie sie sehen.
Oh, da muss man drüber nachdenken.
Naja, eigentlich nicht. Wir sagen, wie geht's, ohne daran
ja,
zu denken,
hab schon verstanden.
Ich glaub, dass es ums Gehen geht. Und beim wie sie sehen, das heißt eben auch eigentlich, wie sie es wahrnehmen, wie sie kapieren, bemerken. Aber das sind eigentlich alles Sprachbilder, mit denen wir zu tun haben. Und mein Lieblingsbeispiel ist der Zweck. Also ich hoffe, es hat einen Zweck, dass wir über Überraschungen reden.
Der Zweck heiligt die Mittel.
Ja, aber dass das eigentlich mal ein Holznagel war in der Mitte vom Ziel. Ja, sowas in der Richtung. Da merkt man das noch. Also der Zweck, das war der Holznagel, der Zielscheiben befestigte. Und der war in der Mitte der Zielscheiben. Und wenn man den Nagel auf den Kopf getroffen hatte, dann hatte man ins Schwarze getroffen. Also heute würde man ins Schwarze sagen. Damals sagte man, du hast den Zweck, den Nagel, den Holznagel auf den Kopf getroffen. Und weil das ja etwas war, auf das man zielte, konnte man zu allem Möglichen, auf das es ankam, auf das man abzielte, auch nach diesem Zweck benennen. Und so ist das, was wir, wie Sie jetzt gerade meinten, als abstraktes Prinzip kennen, der Zweck heiligt die Mittel, am Anfang ein richtiges Ding, eben ein Holznagel.
Das kann dann wahrscheinlich eine KI, eine künstliche Intelligenz, diese Wortspiele wahrscheinlich gar nie nachmachen, weil das ja auch viel Tradiertes ist, was Sie jetzt gerade so sagen. Das sind ja so altertümliche Sachen, dass man überhaupt erst wissen muss, woher der Zweck kommt oder was man Sprichwörtliches von unseren Eltern oder Großeltern mitbekommen haben.
Also wir werden es sehen. Es ist so, dass ich vor mindestens 15 Jahren schon mal im ZKM war in Karlsruhe und da gab es schon so eine Vorform, wo man mit einer Person, die man
ZKM
auf einem Bild...
ZKM müssen Sie jetzt noch erklären.
Zentrum für Kunst und Medien heißt das, glaube ich. Und da war eben eine Frau auf einem Bildschirm zu sehen, die konnte man befragen und sie antwortete. Und ich dachte, na, müssen wir mal schauen. Am Anfang war ich so überrascht, wie gut das schon ging. Und dann habe ich gedacht, jetzt beschimpfe ich sie mal. Und auch darauf hat sie sofort so gut reagiert und hat gesagt, also was erlauben Sie sich, das geht ja nur gar nicht. Ich war innerhalb von einer Minute in einem Gespräch mit einer Maschine und wusste das ja. Und trotzdem war ich sehr überrascht, wie extrem überrascht. Gut, dass vor damals schon ging. Und heute ist das ja so, dass manche Leute angerufen werden und nicht wissen, dass es eine Maschine ist. Auch hier dieser Überrumpelungsmoment oder das Überraschungsmoment, auch übrigens etwas, was eher aus dem Militärischen kommt. Moment wird ja häufig nur als Augenblick begriffen. Mhm. Aber Moment aus dem Englischen kommend bedeutet Impuls. Und das Überraschungsmoment ist eben nicht der Überraschungsmoment. Der Überraschungsmoment, den kann es schon auch geben, der Moment, der Augenblick, in dem ich überrascht werde. Aber wenn ich das Überraschungsmoment benutze, dann ist es eben, dass ich diesen kräftigen Impuls der Überraschung für mich verwende. Und auch das ist ja vielleicht für manchen überraschend, dass der Moment und das Moment etwas anderes ist.
Auch das haben wir heute gelernt. Und dass Überraschung eigentlich die Situation ist, wo man aus dem Vertrauten herausgekommen oder rausgeschubst wird. Aus seiner Sicherheit eigentlich.
Genau, und das kann gut sein. Also ich spreche manchmal von produktiver Verwirrung. Denn wir sind ja so oft festgefahren in eigenen Ansichten, in Gewohnheiten. Und ich rate, gerade wenn man sich mit jemandem so festgefahren hat in einer Diskussion oder in einem Streit, in Verhandlungen, dass man mit einem Sprichwort, das möglichst ungewöhnlich ist, versucht, das Ganze ein bisschen wieder in Bewegung zu bringen, eben durch produktive Verwirrung. Wenn ich also in so einer Verhandlung plötzlich sage, der Regen nässt das Fell des Leoparden, aber seine Flecken wäscht er nicht ab. Dann muss der andere kurz überlegen, was wollte er mir jetzt damit sagen?
Klären Sie mich auf.
Was bedeutet das? Muss ich das kennen oder ist er jetzt durchgeknallt? Und diese vielen Fragen, die auftauchen, die führen zu dieser produktiven Verwirrung. Das Sprichwort kommt aus Zentralafrika, ist in verschiedenen Ländern gebräuchlich, und es geht darum, dass jemand sein Wesen nicht ändert, auch wenn er äußerlich sich verändert. Also im Grunde bleibt also der Leopard eine gefleckte Großkatze, aber wenn der Regen fällt, dann sieht er auf einmal etwas anders aus, aber lass dich nicht täuschen. Also im Grunde in seinem Wesen bleibt er gleich. Und diese Bildlichkeit ist uns, weil das ungewöhnlich ist für unsere Sprache, sofort da. Und wir wissen aber auch, es gehört nicht zu unserem üblichen Repertoire an Redensarten. Und dann kommt diese Unsicherheit. Und genau wie Sie sagen, die ist ein Moment dieser Überraschungsthematik. Aber kann eben weder positiv noch negativ, sondern ja eben auch neutral etwas bewirken, ohne dass wir genau wissen, was. Verwirrung, Offenheit vielleicht. Ich hoffe nicht, dass man dann sagt, jetzt ist aber Polen offen.
Ist auch sprichwörtlich nicht, aber sagt man heutzutage ja auch nicht mehr. Aber da merkt man oft, wie dann so Kriegsterminologie weiterhin überliefert wird. Aber solche überraschenden Sprichwörter, die man nicht kennt, wie eben mit den Leoparden, das ist ja auch etwas, was das Hirn kitzelt, dass man drüber nachdenkt. Weil manchmal purzelt einfach so alles, was man so redet, aus einem heraus, was zum Beispiel bei einem Ratsch auch oft passiert, dass man einfach ritt. Oder wie wir beide den Ausdruck aus Schwaben so gern mögen, Hauptsache Luft scheppert. Aber wenn man über etwas so nachdenken muss, um den Sinn zu erschließen, das tut aber auch den Hirnwindungen ganz gut, finde ich.
Ja, unbedingt. Viele Neurologen raten ja auch zu ganz einfachen Dingen, dass man, wenn man immer dieselbe Laufstrecke hat, einfach mal die Laufrichtung ändert und dass man einfach mal also die andere Abfolge, also vom Ziel aus startet und dann eine andere Runde dreht oder was meine Frau und ich manchmal machen, in unserer eigenen Stadt Urlaub. Das ist so seltsam, wie man, wenn man sich einfach nur entschließt, es wird ja nichts geändert. Und ich war jetzt mit einem Freund viel in Bamberg unterwegs, der auch Bamberg aus alten Jahrzehnten kennt, aber jetzt als Tourist da ist. Und ich als Begleitung bin natürlich dann Co-Tourist. Und auf einmal sieht man eine sehr schön gestaltete Säule an einem Haus, die man nie gesehen hat, obwohl ich hunderte Male, tausende Male wahrscheinlich dran vorbeigefahren bin. Und diese Veränderung der Wahrnehmung durch eine Veränderung der Einstellung, das ist so einfach und tut dem Hirn, wie Sie sagen, sehr gut. Man nimmt mehr wahr oder überhaupt bewusst etwas wahr. Und das kann zu ganz vielen neuen Erkenntnissen führen oder schlicht einfach auch zu Vergnügen. Und wenn ich doch noch mal kurz auf Polen zurückkommen darf, es gibt ja eine ganze Reihe von Redensarten, die man heute nicht mehr meint, verwenden zu sollen oder zu müssen oder von denen man glaubt, das ist Nazisprache und deswegen sollte man es lieber nicht sagen. Die sind ganz häufig gar nicht von den Nazis erfunden, sondern nur missbraucht worden. Es bleibt trotzdem eine Frage, ist das nötig, dass ich das verwende? Also jetzt ist Polen aber offen, das ist ja typisch für Eltern, die ihre Kinder ermahnen, dass jetzt aber Schluss der Weizenbaum gleich umfällt. Jetzt ist Schluss. Und Polen offen. Das ist letztlich historisch auch erklärbar, dass als die Zentralmacht der polnischen Könige immer geringer wurde und die einzelnen Landesfürsten, Herrscher immer kraftvoller ihr Süppchen kochten, dass dann Polen für die Feinde von außen eben offen war. Und das war also etwas ganz Schlimmes für die Polen, gar keine Frage. Hat jedenfalls definitiv mit dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 gar nichts zu tun, sondern ist
meint
deutlich älter.
Meint man jetzt? Älter und bedeutet eigentlich was ganz anderes.
Ja, müssen wir es trotzdem nicht verwenden. Also ich bin immer noch eher dann für die, wenn wir bei Polen sind, bei der ersten Zeile der polnischen Nationalhymne.
Die können Sie gerne jetzt zitieren.
Na, die kennen Sie auch. Noch ist Polen nicht verloren. Und das sagen wir, wenn wir
das
uns ermutigen wollen.
Das sagt man auch,
wollen.
Ja, ja. Erstaunlich, was im Sprachgebrauch noch also alles rumschwirrt. Mhm. Wenn man richtig baff erstaunt ist, wenn man Bauklötze staunt, dann bleibt einem die Spucke weg. Woher kommt denn das, Rolf Bernhard Essig?
Einerseits ist das rein physiologisch durchaus zu verstehen, dass Überraschung auch dazu führt, dass im Körper allerlei passiert. Also manche Leute, die kriegen ja ein ganz rotes, heißes Gesicht. Das hängt auch mit plötzlicher Scham zum Beispiel zusammen. Und es ist durchaus auch so, dass einem immer mal wieder, ja, im Wortsinn die Spucke wegbleibt, dass der Hals trocken bleibt, dass man plötzlich nicht mehr recht weiß, wie man jetzt sprechen soll. Und das hat man so früh schon bemerkt, dass es auch so eine Art Gottesurteil gab, bei dem man jemandem ein trockenes Stück Brot gab. Und um zu sehen, ob dessen Aussage auch korrekt ist. Und dieses trockene Stück Brot musste er schlucken, ohne zu kauen. Das blieb dann manchmal im Halse stecken. Das kennen wir ja auch noch als Redensart und war dann ein Beweis dafür, aha, dem ist die Spucke weggeblieben, die Scham über seine Lüge, die ist offenbar gerade so stark, dass sie den Speichelfluss unterbricht und er hat also offenbar gelogen. Und das war sehr, sehr oft angewendet. Andererseits ist es auch literarisch häufig verwendet worden, diese Beschreibung. Und so war die Spucke wegbleiben für die Überraschung dann aus der Scham erstmal, aber dann eben für die Überraschung auch ein ganz übliches Sprechen.
Der erste Lügendetektor sozusagen.
Ja. Ganz richtig. Es ist ja immer die Frage gewesen, wie kann ich das rausfinden, dass jemand lügt und dass sie kurze Beine haben, das ist ja nur eine Hoffnung und dass man sie dann schnell erwischen kann.
Was auch immer überraschend ist bei Preisverleihungen, wenn zum Beispiel bei der Oscar-Preisverleihung ein Umschlag aufgemacht wird und dann kommt der Winner ist oder auch beim Filmpreis, beim Bayerischen oder bei allen möglichen Preisverleihungen, wenn dann ein Umschlag aufgemacht ist und jeder ist gespannt, wer ist der Gewinner? Und da haben Sie auch ein schönes Filmbeispiel.
Ja, also wir sagen ja dann auch, Mensch, da wurde jetzt ein Star geboren und das ist ganz wörtlich, a star is born. Das ist sehr alt, also vor dem Film schon üblich. Man hat geglaubt, dass jemand, wenn er geboren wird und eine ganz besondere Persönlichkeit ist, dass dann nicht selten auch sein Stern am Himmel aufgeht. Ein neuer Stern am Himmel, sagen wir ja auch. Und also mit diesem besonderen Menschen ist dann auch ein Stern, sein Stern, plötzlich da. Und das wurde zu einem Film von 1937, bei dem eine Frau ist es in der Regel, ganz plötzlich von einem berühmten Mann entdeckt wird und an seine Seite genommen wird. Erstmal ist er der Bedeutende und sie gar nicht so wichtig, aber sie wird dann so unglaublich schnell berühmter als er, dass er dann das Saufen anfängt oder auf anderen Gründen plötzlich keinen Erfolg mehr hat. Und diese Geschichte von A Star is Born von 1937, die wurde immer und immer wieder verfilmt.
Einmal mit Judy Garland, glaube ich.
Genau, und vor wenigen Jahren mit Lady Gaga, also großartig im Country-Musikmilieu verfilmt. The Artist, dieser neue Stummfilm, der ist auch einer, der die Geschichte nachgeahmt hat. Also es kommt immer, immer wieder vor und es geht eben darum, dass diese Sterne ja auch nicht selten dann Sternschnuppen sind und sehr schnell wieder auch verglühen. Das ist ja auch etwas, was mit diesem ganzen Star-Rummel häufig zusammenhängt. Und so sind sie zuweilen überraschend schnell da, aber auch eben
überraschend schnell verglüht.
Ja, das ist dann schon tragisch. Und ich habe erst vor ganz kurzem gelernt, Sternschnuppen gibt es ja auch in diesem Bereich, dass man sagt, das ist ja nur eine Sternschnuppe gewesen, ein Sternchen höchstens. Und die Sternschnuppe, das kommt daher, weil man sich vorgestellt hat, die Sterne seien Lampen am Himmel und die Engel, die würden die ab und zu putzen, also die überflüssigen Teile des Kerzendochts oder des Lampendochts entfernen. Und dieser überflüssige Teil, den nennt man Schnuppe. Und das verglüht dann noch so ein bisschen,
ach,
während es
das
runterfällt.
Ist ja nett.
Und das ist dann die Sternschnuppe, die beim Putzen oder Schneuzen, wie man auch gesagt hat, der Kerzlein am Himmel dann herunterfällt. Und vor kurzem hat in Breitengüßbach mir ein Mädchen mit arabischem Hintergrund gesagt, wenn du kein Stern am Himmel bist, versuche wenigstens ein Licht im Haus zu sein.
Das ist aber ein schönes Sprichwort. Hm. Aber die Sternschnuppe ist ja auch so ein schönes Wort, aber welche Herkunft sie hat, das wusste ich jetzt nicht. Kommt dann daher, du bist mir Schnuppe.
Genau, weil dieser überflüssige Teil eines Kerzendochts, der die Kerze dazu führt, dass sie blakt, also sehr viel Ruß produziert, der dann ja auch die Stube verunziert, dieser überflüssige Teil heißt Schnuppe oder eben auch Butz. Und weil man die Kerze davon gereinigt hat, hat man das Putzen genannt und daher kommt auch das Wort Putzen. Und wenn etwas ganz unwichtig ist, wie der überflüssige Teil eines Kerzendochts, der Schnuppe heißt, dann ist mir das eben Schnuppe.
Was für eine nette Geschichte. Man braucht immer schöne Geschichten, um etwas verstehen zu können. Nach den Elfer-Nachrichten lassen wir uns weiter überraschen mit all dem Sprichwörtlichen, das Sie zum Thema Überraschungen zusammengetragen haben. Rolf Bernhard Essig heute bei mir zu Gast bei unserem Sprichwort-Ratsch. Es macht wieder sehr viel Vergnügen. Ich danke Ihnen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre, zur zweiten Stunde von unserem sprichwörtlichen Ratsch, sagt Hermine Kaiser. Und Überraschendes geht es heute wieder mit Rolf Bernhard Essig. Und woher dann manche Ausdrucksweisen kommen, wie der Hammer, den Salat oder ach du liebes Lieschen oder heiliger Bimbam, darüber unterhalten wir uns in der zweiten Runde. Welch Glanz in meiner Hütte, sagt man, wenn man die Tür öffnet und es kommt ein unerwarteter Gast herein. Woher kommt denn das, Rolf Bernhard Essig?
Ich kenne das von meinem Vater her, der das sehr, sehr gerne sagte. Und es hatte fast immer einen ironischen Unterton. Das war so ein bisschen ähnlich, wie wenn er sagte, na, du bist mir ein Held. Dann meinte er ja auch nicht, dass ich Achilles bin, sondern da heißt es auch, na ja, solch ein Glanz in meiner Hütte. Das war mal netter gemeint, mal ein bisschen ironisch und ist ein geflügeltes Wort. Kommt aus der Jungfrau von Orléans, aus dem Prolog. Da ist es ja so, dass die Jeanne d'Arc oder La Pucelle, wie man im Französischen oft gesagt hat, das Mädchen, das ist ja eine, die Marienvisionen hat. Die sieht die heilige Jungfrau Maria vor sich, die ihr alles Mögliche erzählt und das sagt sie dann auch in ihrer einfachen Hütte ihrem Vater. Und der macht sich aber darüber lustig, ist empört geradezu, aber er kleidet das in Ironie, indem er sagt, wie kommt mir solcher Glanz in meine Hütte, als wäre er also jetzt ganz ehrerbietig ihr gegenüber, die jetzt wie eine Prophetin mit den Heiligen spricht, aber es ist eben ironisch und so wurde es dann häufig auch übernommen in erstmal bürgerlichen Haushalten, die sehr, sehr gerne ihren Schiller lasen. Also im 19. Jahrhundert, da war ja Schiller schon so etwas wie ein Hausheiliger des deutschen Bürgertums.
Und man hat sich auch gern damit geschmückt, dass man eben einen Klassiker gelesen hat. Gut, damals war er noch kein Klassiker, sondern eher aktuell. Und dass man mit Sprichwörtern oder mit Zitaten aus diesen Werken Sprichwörtliches draus gebastelt hat, um damit zu zeigen, wie gebildet man ist.
Das war ja auch nicht umsonst das
Jahrhundert. Man konnte glänzen damit.
Ja, genau. Das war nicht umsonst das Jahrhundert, in dem dieses Buch Das geflügelte Wort von Georg Büchmann ganz besonders populär wurde.
Auch ein Standardwerk in deutschen
bis
Haushalten.
Heute bis heute hat es sich gehalten. Man konnte einerseits eben nachlesen und das war ja auch spannend. Woher kommt denn überhaupt so etwas? Das kommt mir so vor, als könnte es literarisch sein oder aus der Bibel stammen oder aus alter Mythologie. Aber andererseits hat man dann ein wenig hochstaplerisch auch durch ein paar Zitate, die man zusammengelesen hatte, aus dem Büchmann so tun, als hätte man Goethe und Schiller gelesen und Gottfried August Bürger oder William Shakespeare oder was auch immer. In Wirklichkeit hatte man es gar nicht. Und manchmal musste man dann auch zugeben, wenn man mal etwas nachgefragt hat, dass man so ganz genau nicht Bescheid wusste. Und dann war vielleicht das Gegenüber, wie Sie es jetzt heute zweimal schon gesagt haben, ganz baff. Und ganz baff ist übrigens ja auch bei Asterix in einer Übersetzung ein Name für einen der Normannen, was super ist. Also die heißen ja auch sprichwörtlich. Also ganz baff und Maulaff heißen die beispielsweise.
Vergessen Sie nicht die gute Miene.
Ja, aber jetzt war ich nur bei den Normannen. Die heißen eben auf baff und aff. Und baff sein, das kommt von diesem Knallwort für den Schuss. Piff, paff und wie man von einem Schuss überrascht ist, so ist man dann eben auch ganz baff. Und der Schuss, der ist ja sowieso auch für das Überraschende interessant, dass man also den Schuss vielleicht nicht gehört hat. Da ist man dann überrascht, dass der andere so wenig mitbekommen hat. Es gibt es auch im Englischen, langsam zum Teil auch im Deutschen, der Schuss, den du nicht hörst. Das ist nämlich der, der einen erschießt. Also wenn man von jemandem beschossen wird und man wird von einer Kugel getroffen, dann ist die Kugel schneller als der Schall. Deswegen ist man dann schon tot, ehe die Kugel eingetroffen ist. Aber das lassen wir jetzt lieber. Aber wir können vielleicht trotzdem, damit das einen netten Übergang hat, einen dicken Hund nennen. Im Schießsport, da hat man ganz häufig einen Fehler auch Hund genannt. Auch Bock natürlich, das kennen wir ja, einen Bock geschossen haben. Und Hund ist im Schießen auch seit dem späten Mittelalter in teils auch in anderen Sportarten ein Ausdruck für Fehler gewesen. Und dicker Hund ist eigentlich dann ein großer Fehler. Spannend dabei besonders, dass es erst im 20. Jahrhundert in dieser Verbindung üblich wird und möglicherweise sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Man liest aber in Büchern immer mal wieder, das sei schon aus dem Mittelalter, aus der frühen Neuzeit, weil damals Hunde nicht so richtig gut gefüttert wurden, um sie auch gierig zu halten oder eben weil man nicht so viel übrig hatte und dass deswegen dicke Hunde eher ungewöhnlich waren. Das stimmt nicht. Also das stimmt für den bunten Hund. Das ist ja auch ein ähnlicher Ausdruck, bekannt wie ein bunter Hund sein. Der ist ja auch eine Überraschung, aber nicht, weil er vielfarbig wäre. Denn bunt heißt eigentlich erstmal gepunktet, gefleckt. Und wenn wir an das schwarzbunte Vieh denken, das ist ja nicht schwarz und vielfarbig, sondern das ist mit schwarzen Flecken versehen. Und deswegen ist der bunte Hund eben ein Hund mit Tüpfeln, ein gefleckter Hund. Und die waren in der Tat im späten Mittelalter oder auch in der frühen Neuzeit die große Ausnahme. Und wenn also jemand einen bunten Hund gesehen hat, dann war man sehr überrascht. Oh, ein bunter Hund, einer mit Flecken. Das ist ja ungewöhnlich und das hat man auf Leute übertragen, die dann ähnlich bekannt waren, weil sie so ungewöhnlich waren, wie es ein gefleckter Hund gewesen wäre.
Man assoziiert ja bei Sprichwörtern wie eben bekannt wie ein bunter Hund immer bei Alltagssituationen, vieles zum Beispiel, wenn ich einen Salat auf den Tisch stelle, denke ich mir automatisch, ich sage es auch nicht mehr, um nicht dauernd zu nerven, da haben wir den Salat, woher kommt denn das eigentlich? Das ist ja dann auch so eher so augenzwinkert, na, so ganz toll ist das jetzt nicht, da haben wir den Salat, da haben wir uns was einbrockt.
Ich habe ein Buch über internationale Sprichwörter, das heißt sogar so, nicht ganz, also ich hätte mir einen anderen gewünscht, aber da haben wir den Salat in 80 Sprichwörtern um die Welt, heißt das. Und das passt aber insofern ganz schön, weil ich ja Essig heiße. Und Essig und Salat, das ist ja das Übliche, was den Leuten auch einfällt. Der Salat ist uns heute etwas in der Regel sehr Angenehmes und Positives, aber Sie und ich, wir sind ja noch aus einer Zeit, als es Tonbänder gab oder Kassetten.
Da habe ich ja angefangen mit Tonbändern hier im Bayerischen Rundfunk.
Eben.
Jetzt bin ich hier in dem digitalen Studio und sende auch digital, aber habe noch das schwere Tonbandgerät durch die Gegend geschleppt und mit Tonbändern gearbeitet. Also ein war fast schon ein halber Meter, fast ein Meter. Je länger das desto länger das Ton, die Tonspur. Also es ist schon schön, wenn man so analog denken gelernt hat im digitalen Zeitalter.
Und dann hatten Sie auch sicher Schneid, weil Sie noch schneiden mussten. Aber manchmal...
Bitte schneiden heißt das Kommando, sage ich heute leider noch.
Genau. Und wenn aber die eine Spule schneller als die andere lief, dann konnte es zum Bandsalat kommen.
Kassetten waren das.
Ja, aber auch bei Tonbändern ist mir das leider schon passiert. Also das gute alte Philips von meinem Vater, der da mal gearbeitet hat, das hat, wenn ich nicht aufgepasst habe, dann eben auch Bandsalat produziert oder dann eben Kabelsalat. Das gibt es ja leider heute noch, wenn man im Studio ist, im Fernsehstudio und alle Kameras fahren wild durcheinander, hat man am Schluss einen Kabelsalat.
Und das hat man mittlerweile schon, wenn man einen Fernseher ansteckt und einen Lautsprecher und einen Computer und Aufladegerät, da hat man dann auch am Schreibtisch einen Kabelsalat.
Und jetzt kommen wir zurück. Und
zu unserem Salat.
Aus Italienische. Insalata ist ja das italienische Wort für Salat. Das heißt aber nur etwas, was durch Salz haltbar gemacht worden ist. Eingesalzen heißt es ja wörtlich. Und Insalata, das waren alle möglichen Speisen, die eben mit Salz haltbar gemacht wurden. Und das waren aber gemischte Gemüse, die man da verwendet hat. Man hat da auch grünen Salat, wie wir dazu ja sagen, verwendet, aber auch andere Dinge, die man verwendete. Es wurde also erstmal diese eingesalzenen Speisen überhaupt, dann andere, die auch gemüsig, ein gemischtes Gemüse gewesen ist. Und das hat sich beim Übergang über die Alpen von Insalata nur noch auf Salat verkürzt. Und hier hat man das positiv gesehen, soweit es der grüne Salat war, aber beim gemischten Salat und bei den gemischten Speisen, da war das Vermischte auch als ein Durcheinander bewertet worden. Und das Durcheinander, wie Kraut und Rüben, das war ja negativ. Und so wurde dieser Aspekt vom Wort Salat plötzlich auch negativ. Und so haben wir plötzlich also das Durcheinander. Da haben wir den Salat, also da haben wir das Kuddelmuddel, der Schlagermaschü, Tohu Wabohu und so weiter. Und das war dann der Ursprung für das Negative, eigentlich nur ein gemischter Salat. Insalata mista.
Ist das nett. Ach, was wir schon am Ende der ersten Stunde gesagt haben, die Geschichten darum sind so entzückend, dass da tun sich immer wieder ganz neue Welten auf, weil man das so nebenbei all diese Sprichwörter benutzt. Das ist, so wächst man ja auf und so gibt man es weiter. Das ist ja ein Teil unserer Sprache, sich mit Sprichwörtern so durchzuhandeln.
Und weil also heute jetzt schon häufig von der Vergangenheit die Rede war, also mir geht das ja auch so, wenn ich, was selten nur noch zu hören ist, aber jemand sagt Manometer. Und sofort sehe ich wieder unsere Pumpengrube war das, also es war so eine Art kleiner Keller mit einer Pumpe, weil wir ein Haus auf dem Berg hatten in meinem Elternhaus und das musste also das Wasser von unten hinauf gepumpt werden durch eine eigene Pumpe und ab und zu hatte die Probleme und man musste also da Wasser nachfüllen, wenn der Wasserstrahl abgerissen war, alles Mögliche und immer wenn ich dort hinabstieg in dieses Pumpenhäuschen, da fiel mein Blick auf das Manometer. Das war einfach der Druckmesser. Und ich musste so lachen, weil mein Vater gerne Manometer sagte. Aber eigentlich kommt das natürlich von Mann, oh Mann, was ist denn hier passiert? Und aus dem Mann, oh Mann hat man dann eben spaßig den Ausdruck Manometer gemacht. Und
weil der in vielen Haushalten einfach war.
Genau, einfach hatte man dann, deswegen ja auch, wenn man zum Glück vielleicht nach dem Durcheinander eine Entspannung hat, sagt man dann auch alles im grünen Bereich. Und auch das sehe ich vor mir, diesen Manometer mit dem grünen, dem Normbereich und dem roten, dem Gefahrenbereich.
Ach, wie schön. Aber ich habe Manometer auch schon, also im Bayerischen sagt man es eher weniger, aber
das denke ich,
nie mehr gehört.
Das machen wir jetzt wieder.
Ja, wir schleusen jetzt einfach altmodische Wörter wieder in die Sendung ein, was ich ja auch gern mag, wieder Wörter benutzen, die so aus dem Sprachgebrauch verschwunden sind, wie zum Beispiel drollig. Kein Mensch sagt mehr drollig.
Ja, das finde ich famos.
Ja, genau, famos. Kolossal. Kolossal sagt auch, das ist so ein alter, ins Rühmann-Film, war so ein kolossales Vergnügen. Und da kommt man ja als Kind erst in Berührung mit Wörtern, die man zu Hause gar nicht hört. Kolossal hat jetzt, glaube ich, bei uns daheim niemand gesagt.
Das glaube ich auch. Aber ich finde das formidabel.
Ja, herrlich. Ja, klar, das habe ich wieder so was Profanes wie herrlich gesagt. Das gewöhnen wir uns jetzt an. Dann kriegt jeder von uns ein Zehnerl, so wie bei Robert Lemke, das Schweinerl, für jedes altmodisches Wort.
Wir wollen ja nicht zu hochgestochen daherreden. Das muss ja vielleicht
muss
auch
ja
nicht sein.
Hochgestochen sein. Das war ja auch Alltagssprache. Was ja auch schön ist, weil gerade eben im Franken, glaube ich, die Ausstellung ist über die geniale Übersetzerin von den Mickey-Maus-Heften, Erika Fuchs, die ja auch dieses, wie sagt man, Onomatopoeie oder so, diese lautmalerischen Sachen wie seufzt, stöhnt, ächzt in den Sprachgebrauch gebracht hat. Also zu unserer Jugend, wir sind ja ungefähr derselbe Jahrgang, hat es geheißen, Mickey-Maus-Lesen macht dumm. Und ich finde eher, durch diese Erika Fuchs hat man ziemlich viel Allgemeinbildung mitbekommen. Also da war sehr viel von Goethe drin, der Zauberlehrling zum Beispiel.
Übrigens, auch Schiller kam immer wieder vor. Also das, was Sie jetzt ansprachen, das nennt man Erikativ.
Ja, das ist so.
Und, nach der Erika Fuchs, die ja eigentlich gelernte Archäologin war, und ich kann in Schwarzenbach an der Saale dieses Erika Fuchs Museum wirklich nur empfehlen. Da ist sehr, sehr viel, wo man mitmachen kann. Und zum Beispiel gerade bei dieser Übersetzungsfrage, da erlebt man ja häufig Überraschungen, wenn man merkt, da hat jemand was falsch verstanden. Mein Lieblingsbeispiel, dass einer, der über Kafka Texte geschrieben hat, ein amerikanischer Philologe, der hat über einen Text ausführlich geschrieben, wie man da merkt, dass Kafka das ja in einem Eisenbahnzug geschrieben hat. Und er kann also nachweisen, wie da der Rhythmus dieser Laute auf den Schwellen da-dam, 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 in dem Text zu hören ist. Und der schreibt also einen ganzen Aufsatz, aber das Ganze fußt auf einer Tagebucheintragung von Franz Kafka. Und da schreibt er, ich habe die Geschichte in das Urteil in einem Zug geschrieben.
Ach, aber er meinte, in einem Rutsch.
Genau.
Aber ja, dann hat man halt den Rhythmus. Aber so ging es ja uns auch oft als Schülern, dass wir es einfach nicht verstanden haben, warum es überhaupt gegangen ist.
Aber es ist ja auch wundervoll gleichzeitig. Also ich habe dank dieses Autors eine Anekdote, die ich immer wieder erzählen kann. Und wir wissen ja, die eigene Nase ist stets lang genug, um sich daran zu fassen, was ich als Sprichwort erfunden habe oder was es älter schon gibt.
Das hat jetzt nichts mit Pinocchio zu tun. Das ist eine essigsche Redeweise.
Ja, oder wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, zeigen drei Finger auf dich.
Das kenne ich also aus Indien, ja. Dass man eben, wenn man jemand anderen beschuldigt, eigentlich sich selber dreifach beschuldigt.
Ja, also da merkt man häufig, diese Sprichwörter aus anderen Ländern, anderen Kulturen, die berühren uns nochmal anders. Also es ist ja das, was wir alles kennen. Sie hatten am Anfang ja schon Bauklötze, Staunen.
Ja,
erwähnt.
Das müssen Sie uns noch erklären.
Ja. Also das ist etwas, was uns heimelige Gefühle macht, weil wir das schon immer mal wieder gehört haben oder gelesen haben, bei Erich Kästner vielleicht. Aber diese andere Art von Dingen, die in Sprichwörtern aus Indien oder arabischen, chinesischen Gegenden kommt, die berührt uns dann durch das Exotische. Und das haben sich ja viele zunutze gemacht. Wenn man ehrlich ist und dem Ganzen mal auf den Grund geht, dann sind sehr, sehr viele solche Sprichwörter, die angeblich Indianer-Sprichwörter sind oder indische Weisheit oder chinesische Weisheit, die sind dann gar nicht so, sondern die kommen wo ganz anders her, sind vielleicht aus Frankreich oder sonst wo. Oder man merkt, dass ein Sprichwort ganz unterschiedlichen Kulturen zugeschrieben wird, weil man schon weiß, das Exotische hat ja auch einen ganz besonderen Reiz. Also da hilft es schon, immer mal wieder zu gucken, stimmt das wirklich? Denn es wird da viel Schindluder getrieben. Ich sage nur dieses berühmte Zitat, was angeblich Marie Antoinette, die Frau von Ludwig dem 16. gesagt hat, wenn das Volk kein Brot hat, soll es Kuchen essen.
Den Kuchen, genau, das habe ich als kleines Kind gehört und habe es damals überhaupt nicht verstanden.
Also das war ja böse und dekadent gemeint. Übrigens im Original heißt es Brioche. Und es ist 50 Jahre vorher auch schon vorhanden und kommt bei einem aufklärerischen Autor schon vor. Bei Rousseau wird es zitiert und hat also mit Marie Antoinette überhaupt nichts zu tun. Das wird dann häufig ganz, ganz falsch zugeordnet. Also da muss man ein bisschen aufpassen, ob was wirklich aus Indien ist. Und wenn man dann merkt, das hat aber Franz Tschibulzke aus Spandau eigentlich geprägt, dann staunt man Bauklötze. Denn das ist wirklich eher berlinisch. Da ist das entstanden und man weiß es nicht hundertprozentig, geht aber davon aus, dass es schlicht und ergreifend mit Glotzen zu tun hat. Wenn man die Augen aufreißt, die Augen aufsperrt, große Augen macht, weil man so erstaunt ist, dann glotzt man. Man hat die Augen, gerade in Berlin auch,
jetzt,
die Glotzerchen
was ganz anders als der Klotz, das Glotzen, ach, jetzt,
genau, da hat man also,
gebt mir ein Licht auf.
Dann hat man also aus dem Glotzen spaßeshalber ein Klotzen gemacht. Und
lustig.
Dann hat man gesagt, die Augen sind so groß aufgesperrt wie Bauklötze. Das ist ja auch wiederum spannend. Also gehört durchaus zusammen, man kann sich das vorstellen. Und jetzt sind wir vielleicht doch nochmal bei Erika Fuchs und den lustigen Taschenbüchern. Da ist es ja immer mal wieder die Augen, oder bei Wilhelm Busch auch, die Augen, die gewinnen ja ein Eigenleben. Bei Wilhelm Busch, da stülpen sie sich manchmal nach vorne, als wären sie so Glasglocken. So erstaunt ist dann diese Person. Das kommt beispielsweise bei einer Bildergeschichte ohne Worte, der Virtuos, vor.
Ah,
also wo
ja.
ein Pianist ganz unglaubliche Wunder.
Der mit
Dinge
den wilden Haaren.
Tasten.
Ich glaube, das hatten wir alle als Kinder daheim im Bücherregal der Eltern stehen, Wilhelm Busch. Mhm.
Das große Wilhelm Busch-Album hieß das. Und ein großer Verkaufserfolg. Und der Virtuos, also das ist so lustig und schön, wie das in der Kunstgeschichte ja auch später nachgemacht wurde. Robert Gernhardt hat mal gesagt, Wilhelm Busch hat schon alle modernen Kunststile vorausgeahnt. Und dann nimmt er aus den unterschiedlichen Geschichten solche Bilder und sagt, das ist wie Klaas Oldenburg und das ist wie Marinetti und der Futurismus und das ist Dadaismus, Pointillismus und es ist wirklich witzig, es ist alles zu finden. Und man sagt sich, meine Güte, Wilhelm Busch, also nicht nur ein grandioser Autor, sondern sowieso ein wundervoller Zeichner. Und also seit meine Frau diese Biografie geschrieben hat, ich wäre ein Eskimo, seitdem weiß ich den noch viel mehr zu schätzen, auch als einen unserer größten Briefschreiber. Also auch da ist man überrascht, was über dieses große Wilhelm Busch-Album hinaus dieser Mann für die deutsche Sprache auch getan hat. Also ähnlich wie bei Loriot, ganz, ganz viele Zitate, die kommen aus Wilhelm Busch. Und wer Sorgen hat, hat auch Likör.
Ja, das haben die alten Tanten immer mit einem Brösterchen gesagt. Ist nicht auch Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben? Ist das nicht
in
auch
der
Wilhelm
Tat. Ja, ja, ja. Also das ist nicht zu singen und zu sagen, was da alles von ihm kommt. Natürlich auch und schon nahe das Malheur, denn dieses hier, das ist Likör. Das ist aus dem Unglücksraben, was ja auch sprichwörtlich wurde, erst durch Wilhelm Busch.
Das ist also dieser Rabe, der mit seinem Schnabel versucht, in ein Weinglas zu kommen.
Ja, in ein Likörglas.
Likörglas, genau. Ja. Das
Und
Weinglas
dann,
ging ja noch.
Da hängt er sich dann am Schluss im Strickzeug.
Und ein Mann unterschätzt es aber auch, aber wir kommen ja ganz ab, ist ja nicht überraschend, wir verratschen uns ja immer. Ich weiß einen schönen Satz über eine junge Liebe von einem Paar, das gar nichts hat, da hat auch Wilhelm Busch geschrieben, er hat nichts und sie desgleichen. Und das finde ich so eine schöne, behutsame Liebeserklärung an ein junges Glück. Wir kommen immer vom Hundertsten ins Tausendste, Rolf Bernhard Essig bei unserem sprichwörtlichen Ratsch. Woher kommt denn dieser Ausdruck?
Also das kommt von alten Rechenbrettern. Also ich hatte immer erst gedacht, als Kind konnte ich das natürlich auch, dass es darum geht, dass etwas immer größer wird und dass man immer weitere Kreise zieht in seinen Gesprächsführungen, sodass man eben immer weiterkommt. Aber bei den Rechenbrettern, da gab es Bereiche, die waren für die Hunderter und andere für die Tausender. Und diese Tausender-Rechenbrett-Bereiche, die, wenn man da mit den Rechensteinen oder Rechensteinen, die man in diesen Rechenbrettern hatte, um etwas auszurechnen, wenn man da in den falschen Bereich kam, dann wurde die Rechnung falsch. Dann ging die Rechnung durcheinander. Das heißt also, erstmal hieß es nicht nur, dass man über Gott und die Welt redet, sondern dass es verworren wird, dass es fehlerhaft wird, ein Durcheinander wird. Und das war natürlich nicht gut, wenn man so plötzlich etwas fehlerhaft macht, indem man plötzlich das Thema auch wechselt und den anderen damit verwirrt. Und das sagt man auch im Französischen. Ich habe von einem Freund so einen Briefmarkenbogen bekommen mit französischen Briefmarken, die Redensarten darstellen. Und da sieht man, wie von einem Hahn ein Mädchen auf ein Schaf springt. Sauté du coq à l'âne. Und das heißt also vom Hahn auf das Schaf springen oder auf das Lamm springen. Und ein Freund aus Hessen, der sagt dann, da kommt man ja von Kuchebacke auf Arschbacke.
Hoppala.
Da ist man dann ein bisschen derber, aber wir wissen ja im Dialekt, da ist die Derbheit eine Tugend, da ist das ja auch eine Deutlichkeit. Man hat im Dialekt viel, viel mehr Spaß daran, etwas ganz direkt zu sagen. Also ich kenne ein Sprichwort über die Liebe, ich kann jetzt das im schwäbischen Dialekt nicht, aber da sagt man, die Liebe ist wie der Tau, sie fällt auf Rosen und Kuhfladen.
Klingt jetzt nicht sehr romantisch.
Ja, aber so ist es ja. Also manchmal verliebt man sich ja in jemanden und merkt, oh, das war, Verzeihung, scheiße. Und zuweilen ist es aber dann eben zum Glück so, dass es wie Rosen ist und alles wundervoll und liebevoll. Aber wir sagen ja auch, wenn man überrascht ist, wie ein Paar zusammengefunden hat, na, wo die Liebe hinfällt.
Da man wächst kein Gras mehr.
Das könnte auch passieren, aber eigentlich sagen wir ja, also wo die Liebe hinfällt, das ist ja Überraschung über diese Kombination, die sich da ergeben hat. Aber meine Frau sagt, und ich bin sehr überzeugt davon, dass das stimmt, dass man von außen über das, was eine Liebe ausmacht, überhaupt nichts weiß. Man kann ja sagen, ah Mensch, das ist doch ein kleiner Dicker und hat eine große Lange da, oder das passt doch nicht, oder das ist ein hochgebildete Dame und die hat so einen Lackel vom Land, das kann doch nicht passen, oder was man so alles an äußeren Dingen beurteilt. Aber was die beiden verbindet, das ist ja was, was man eben nie erfahren wird, weil das die beiden eben nur wissen.
Operettenexperten wissen, die Liebe ist eine Himmelsmacht.
Aber
ja, jetzt kommen wir wieder vom Stöckchen zum Hölzchen, oder wie heißt es?
Ja, genau, von Hölzchen auf Stöckchen. Aber,
umgekehrt, genau.
Genau, aber da kann man auch sagen, da kriegst die Motten oder du kriegst die Motten. Das ist auch sehr norddeutsch, auch eher berlinisch, kommt aus dem Rotwelschen und es ist durchaus verwandt damit, dass wir hier die Motten in der Kleidung ja nicht wollen, weil sie die Kleidung zerfressen. Und die Motten ist im Rotwelschen ein Ausdruck verhüllender Art für die Lungentuberkulose, die die Lunge zerfrisst, wie die Motten eben die Pelze zerfressen. Und das ist natürlich dann deutlich drastischer, als wenn es nur darum geht, dass hier jemand Motten in der Kleidung hat. Und ist eine Sache, die bei uns nicht mehr üblich ist, dass man mit Krankheiten flucht und schimpft. In anderen Sprachen ist das viel deutlicher. Aber eben, du kriegst die Motten oder du bist ein Schwerenöter, was mit der Fallsucht zu tun hat. Oder du kannst dich ärgern, bis du schwarz wirst. Das hat ja mit der Pest zu tun. Das merken wir gar nicht mehr, wie wichtig die Krankheiten früher ja auch im sprichwörtlichen Redensarten waren. Und dass die ja auch einen ganz plötzlich aus dem Leben reißen konnten, wenn jemand die Schwindsucht kriegte. Das war ja etwas, was sehr schnell auch zu einem Ende führen konnte. Und das war auch eine ganz schlimme Überraschung. Und ach, da fällt mir, weil wir vorhin über positive oder negative Überraschung und die Perspektive sprachen. Georg Christoph Lichtenberg, dieser kluge Mann des 18. Jahrhunderts, sagte auch mal, der Indianer, der den Kolumbus entdeckte, machte eine böse Überraschung. Eine böse Entdeckung, sowas, genau. Und dann merkt man, aha, der Entdecker Kolumbus, ja, aber der Entdecker, der den Kolumbus entdeckte, naja, das war für
auch
ihn.
Was, der wusste auch, was folgt.
Genau, das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Man sagt ja out of the blue oder coup de foudre, da ist dieses, was wir gerade im Sommer manchmal haben, dass man so über die Felder und Wälder spaziert und oder durch die Felder und Wälder und plötzlich kommt da so ein Blitzschlag und also Blitz selber oder ein Donnerschlag und das erschreckt einen schon sehr.
Wenn es aus heiterem Himmel kommt.
Genau, und dann sagt man eben auch redensartlich, das kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel, out of the blue, auch da geht es genau um dieselbe Situation, also aus dem blauen Himmel heraus erfolgt plötzlich ein Blitz und der coup de foudre, der Schlag des Blitzes, das beschreibt im Französischen die Liebe auf den ersten Blick, also das ist eingeschlagen wie ein Blitz. Da merkt man auch, der Blitzschlag ist ja eigentlich was sehr Schlechtes. Ich habe es mal erlebt, als bei uns im Haus der Blitz einschlug, trotz Blitzableiter. Und der ist durchs ganze Haus gefahren. Und wo die Leitungen liefen, hat es den Putz weggehauen und es stank im Haus. Das war also gar nicht gut. Aber dieses Blitzartige im Positiven, dass ich eben auf den ersten Blick jemanden sehe, love at first sight, und plötzlich bin ich ergriffen, elektrisiert, dann bin ich eben von einem Blitz getroffen. Und auch das ist eine der schönsten Überraschungen natürlich.
Und Potzblitz, woher kommt das dann?
Das ist eigentlich eine Verkürzung. Ich habe eine Ausstellung so genannt und man sagt ja gerne Potzblitz, auch etwas ironisch, weil sehr altmodisch, das findet man eher bei Captain Haddock, bei Tim und Struppi vielleicht, aber Potzblitz ist eine Verkürzung einer wirklich schlimmen Verwünschung. Man hat gesagt, Gottes Blitz soll dich treffen. Und weil man ja den Namen Gottes nicht unnütz brauchen sollte, hat man statt Gottes Potz gesagt. Und das findet sich in vielen solchen Ausdrücken, auch der Überraschungsausdruck Potz 1000. Und man hat also in der frühen Neuzeit Dutzende und noch viel mehr Ausdrücke mit Potz, Potzsakrament und Potz Grimdarm und was es da alles gab. Aber ursprünglich waren das Verwünschungen mit Gott. Gott soll irgendetwas.
Also eigentlich Flüche.
Genau, Verwünschungen, Flüche, Beschimpfungen. Gottes Blitz soll dich treffen. Und das wurde dann zu Potzblitz soll dich treffen. Und dann, weil ja jeder wusste, was da gemeint ist, hat man das verkürzen können. Und dann war es nur noch ein Überraschungsausdruck. Und auch das ist ja ganz schön, wie sich so etwas Böses zu etwas sehr Liebenswerten, Netten verbildet hat. Also so wie man dann auch sagt, mein lieber Schwan oder mein lieber Herr Gesangverein, das kommt ja auch auf den Ton drauf an, was ich da sage. Mein lieber Mann, ich glaube, mein Schwein pfeift, ich glaube, mein Hund spielt Halma, ich glaube, mein Hamster bohnert, ich glaube, mich tritt ein Pferd, ich glaube, mich streift ein Bus. Da gab es ja in den 70ern eine ganze Reihe von Ausdrücken. Das war ja ein Sport, immer noch neue zu erfinden.
Du heiliger Bimbam, ach du liebes Lieschen, da bin ich jetzt gespannt, Rolf Bernhard Essig, woher das kommt. Vor allen Dingen der heilige Bimbam.
Ja, das ist nicht so ganz schwierig zu erklären. Es gibt diese Freude an der Variante, an dem Neuen. Ich habe ja gerade ganz viele solche Überraschungsredensarten, mein lieber Schwan und lieber Herr Gesangverein. Das kommt alles von der Anrufung Gottes auch her. Mein lieber Gott hat man eigentlich gesagt und dann durch Ausweichformeln und durch den Spaß an der Veränderung und am Neuen dann immer neue Wörter erfunden. Und mein lieber Gott, ach du lieber Gott, das war eben auch sehr, sehr häufig. Das war wie eine Anrufung Gottes, weil die Überraschung jetzt gerade einen so getroffen hat, dass man himmlischen Beistand angerufen hat. Aber eben, man sollte das ja nicht tun. Man sollte Gott eigentlich wirklich nur im religiösen Zusammenhang auch verwenden. Und dann fing man eben an zu variieren und hat dann statt ach du lieber Gott, ach du liebes Bisschen gesagt. Mhm. Das hat meine Mutter manchmal gesagt oder mein Vater. Das wurde dann mit dem Bisschen eben auch so relativiert. Und Bisschen, das klingt dann auch schon nach Lieschen. Und jetzt kommen wir auch zum Lieben da drin. Der liebe Gott, klar, der war ganz üblich. Und jetzt hat man gerade im Sprichwörtlichen eine Freude am Gleichklang. Und jetzt hat man lieber Gott oder liebes Lieschen, da war das dann sehr, sehr schön zu verbinden als eine viel harmlosere Formulierung. Und das Lieschen ist in vielen Bereichen sprichwörtlich geworden. Wir kennen diesen abschätzigen Ausdruck, für Lieschen Müller wird das schon noch passen. Oder wer einen Balkon hat oder einen Garten, der kennt vielleicht auch das fleißige Lieschen.
Schöne Blume.
Ja, eben. Und insofern ist das ein sehr geläufiger Name dafür gewesen. Und durch den Gleichklang passt das dann ganz schön zu sagen, ach du liebes Lieschen. Man merkt sofort auch, diese Überraschung ist eine, aber keine katastrophale. Das kann schon etwas Unangenehmes sein. Aber nichts, was wirklich im tiefsten Inneren erschrecken lässt.
Und der heilige Bimbam ist auch wieder das, was Sie vor der Musik gesagt haben, dass man so eine Art Fluch dann verharmlost und einfach verballhornt. Auch eines unserer Lieblingswörter, verballhornen.
Ja, ja, ja. Also die Bimbam-Geschichte ist so, dass wir wieder bei Gott sind. Also es gibt ja viele komische Heilige, was selber schon wieder sprichwörtlich ist. Und der heilige Strohsack, der gehört natürlich auch dazu. Und der heilige Bimbam, das sind so erfundene, spaßige Heilige. Bei Bimbam passt das deswegen so gut, weil das Bimbam natürlich die Kirchen.
Das Glockengeläut.
Genau, bezeichnet. Und es gab sogar mal einen heiligen Niemand, den fand ich sehr schön. Und ich will auch mal, wenn es klappt, eine Ausstellung über Niemand machen. Und da wäre der heilige Niemand dabei. Das war angeblich der Schutzheilige der Dienstboten. Denn wenn immer was im Haus kaputt gemacht wurde, Geschirr zerschlagen oder Flecken unangenehmer Art auf dem Boden, dann wurden die Dienstboten gefragt, ob sie das waren. Und die haben dann gesagt, nein, das war niemand. Und das war dann also insofern der Schutzpatron, weil der das gemacht hat. Also da wird niemand personifiziert, so wie in der Odyssee der Odysseus sagt, als der Riese Polyphem, der Zyklop, ihn fragt, wer er ist, wie sein Name ist, dann sagt er niemand. Und als er dann geblendet wird und seine Zyklopenfreunde zur Hilfe kommen, da fragen sie, was ist mit dir passiert, warum schreist du so laut? Und er sagt, niemand hat mich geblendet. Und dann sagen sie, naja, wenn dich niemand geblendet hat, dann hast du vielleicht nur Kopfweh und helfen ihm eben nicht. Also da auch ein ganz besonderer Trick. So gab es den heiligen Niemand, den heiligen Bimbam, den heiligen Strohsack und viele weitere Heilige.
Aber der Strohsack, woher kommt der jetzt?
Ja, das kann man sich leicht vorstellen.
Weil man als Bettstatt nur einen Strohsack zumeist hatte.
Also einerseits das und dann war der Strohsack ja auch häufig eine Art Abbild für eine Person. Also bei ländlichen Bräuchen, da nahm man ja den Strohsack als einen personifizierten Winter beispielsweise, hat ihn noch vielleicht einen Kopf drauf gegeben und dann verbrannt, wenn es Frühling wurde und wenn man endlich Schluss haben wollte mit dem Winter. Also diese Strohsack- Personen, Personifizierungen des höheren, von höheren Prinzipien, die hat man dann häufiger in solchen Riten verwendet. Und so passte das dann ganz schön, den heiligen Strohsack auch noch zu erfinden.
Heiligsblechle.
Ja, Heiligsblechle, da sind wir dann wieder im Schwäbischen. Und da geht man davon aus, es geht um eine Art von Ausweis. Die Ortsarmen bekamen Blechmarken, damit die auch sich ausweisen konnten als solche, die von der Stadt, von der Gemeinde, in der Regel war das ja auch häufig gleich, Kirchengemeinde und die Ortsgemeinde, dass sie von denen eine Unterstützung bekamen. Und zwar kam die aus den Spenden, aus der Kollekte der Kirche. Und das, was man zur Aufbewahrung dieser Spenden verwendete, das nannte man den Heiligen Kasten. Mhm. Und wer also ein Ortsarmer war, in Reutlingen oder in Kirchheim oder in Fellbach, also da im Südwesten, der bekam so eine Blechmarke und konnte sich ausweisen, um Geld aus dem Heiligen Kasten zu bekommen. Aber naja, wenn man so auf den Hund gekommen war, dass man so arm war, mit seinem Blech auf den Heiligen Kasten angewiesen zu sein, dann war das natürlich nicht gut. Und daraus hat sich wahrscheinlich dieses Heiligsblechle dann ergeben.
Zum Schluss unserer Überraschungssendung haben Sie auch noch ein Rezept parat für ein wunderbares Dessert.
Das Omelette-Surprise.
Ja.
Muss ich selber noch mal gucken. Das ist jetzt so lange schon wieder her, dass ich die Sendung gemacht habe. Aber das ist eben ein
Überraschungs-Omelette, sagen Sie.
Das ist
Sie
deswegen
genau.
Schwierig, weil da Eis drin ist. Und das ist ja diese Überraschung, dass in etwas Heißem, dem Omelette, etwas
also diese
Kaltes.
Also diese Baiser-Form. Ich habe es bei Ihnen nachgelesen, das ist so,
genau,
eine Baiser-Form. Und ja, da drinnen ist völlig überraschend dann
Eis. Und da denkt man natürlich schon, also, was ist denn das? Also es ist, da sind mehrere Schichten von verschiedenen Eis, von Milch, Cremeis oder Fruchteis, die in einer Kapsel aus Wiener Masse eingehüllt werden. Und diese Masse, die wird dann überbacken mit Oberhitze, und so ist sie dann in dieser Wiener Masse mit drin, und das nennt man dann auch Baked Alaska. Das finde ich, da merkt man diesen Gegensatz auch so schön, dass das hier eigentlich gar nicht geht und dass man in diesem Omelette Surprise, also wenn man das mit dem Löffel, mit der Gabel ansticht, dass dann plötzlich das Eis herausgelaufen kommt von den äußeren Schichten, aber die innere Schicht ist noch gefroren. Und wenn man das noch flambiert, dann denkt man, das kann doch gar nicht sein. Also Flammen und gebacken, und aber innen drin ist noch Eis. Das ist schon
wirklich bei diesem Omelette Surprise bleibt einem nicht die Spucke weg, sondern es läuft einem eher das Wasser im Munde zusammen. Ich bedanke mich für zwei vergnügliche Ratstunden mit vielen Überraschungen. Sag Ralf Bernhard Essig herzlichen Dank, und wir freuen uns schon auf den nächsten Rat. Wissen Sie schon, womit Sie uns da überraschen werden?
Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob wir wirklich noch eine weitere Sendung machen mit Überraschungen, denn wir haben immer noch eine ganze Reihe von sehr, sehr schönen Ausdrücken, wie es entpuppt sich etwas, oder da bin ich sprachlos, hast du Töne, mir fehlen die Worte,
da,
das Geschehen nach Zeichen und Wunder, aber ich bin noch ein bisschen am Überlegen, aber das wäre auf jeden Fall ein schönes Thema, aber vielleicht kommt auch noch was ganz, ganz anderes. Also ich lasse mich da selbst von mir überraschen.
Wir lassen uns auch überraschen. Spinnendes Thema vielleicht weiter. Und wenn Sie schon sagen, hast du Töne? Ich habe Töne, ich habe schöne Musik und bedanke mich für den wunderbaren Rat.
Sehr gerne.
Bernhard Essig, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.